Ich bin ganz schlecht in Anfängen und es sind ungefähr 40 Leute mehr da, als ich mit denen ich gerechnet hätte. Ich glaube, es sind keine 40 Leute hier, also das entspricht schon dem, was ich erwartet hätte. Warum Design? Warum Designgrundlagen? Ich beschäftige mich jetzt schon länger mit diesem Thema, unter anderem, weil ich für die Studierendenzeitung, für verschiedene Veranstaltungen, für ASTA, Stupa, was auch immer, Uniorchester und unter anderem auch für das Campus Open Air letzten Jahres Plakate, Flyer etc. immer wieder designt habe. Das größte Problem, was mir dabei immer wieder aufgefallen ist, ist, wenn es jemand anderes macht, wird's furchtbar. Es klingt sehr eingebildet, aber es gibt so viele Grundlagen. Albert bringt mich aus dem Konzept, aber ihr dürft ihn später hauen. Oder jetzt, das finde ich auch gut. Designgrundlagen. Wenn man sich jetzt fragt, wer von euch hat schon mal ein Design erstellt? Wer von euch hat schon mal ein Poster gemacht? Oder eher umgekehrt, wer hat es noch nicht getan? Und die Sachen sind eigentlich relativ einfach. Es gibt Grundlagen, die sich einprägen. Das heißt, ein Plakat, ein Poster entsteht nicht beim ersten Mal. Das erste Poster ist immer Kacke, egal wie begeistert man davon ist. Das ist genauso wie uns wahrscheinlich Professor Prestin immer wieder sagt, Mathe ist wie ein Handwerk, auch Design ist wie ein Handwerk. Wir machen erstmal ein kleines Spiel. Ihr habt jeder einen Zettel vor euch. Und jeder von euch wählt jetzt einmal ein Lieblingsbuch, einen Lieblingsautor, einen Lieblingsfilm, ein Album oder Künstler raus. Auswählen, aufschreiben und die Rückseite erstmal leer lassen. Ihr sucht euch etwas aus, schreibt es auf. Und wenn jeder etwas gefunden habt, sieht so aus, als ob jeder was hätte, überlegt ihr euch, was macht die gewählte Sache besonders gut? Was ist die Aussage, was steckt hinter dieser Sache, die sie für euch zu dem macht, was sie für euch praktisch zu dem macht, was sie ist? Am besten einmal in 5 kleinen Worten, die ihr euch aufschreibt, auf die gleiche Seite. Lassen wir uns mal ein bisschen Zeit, denn das ist nicht unbedingt so einfach bei den meisten Sachen. Müssen keine 5 sein, es können auch nur 4 sein oder 3. Auf jeden Fall ein paar Aspekte, die euch wichtig sind an dieser Sache. Wichtig ist, die Rückseite des Zettels, die ihr gleich zusammenbaut, möchte ich gleich an einer dieser Wände aufhängen. Das heißt, ja, es könnten andere vielleicht irgendwann mal sehen, also nicht zu schüchtern. Aber ich habe mich geirrt, die 5 Worte sind viel zu viel, wir machen nur ein Wort raus. Streicht also ein paar weg oder wählt eins davon aus, unterstreicht es, nimmt es für euch raus. Ein Wort ausgesucht, ein Wort gefunden. Sieht ganz gut aus. Denn auch das war Schwachsinn. Wir machen es ohne Worte. Ihr überlegt euch, wie kann ich das eine Wort für diese eine Sache ohne Worte darstellen, in einer Zeichnung, in einer Strichgrafik, in einem Bild, in einem Buchstaben, in einer Form oder auch nur einem Konzept. Und daraus macht ihr eine kleine Zeichnung, so was auch immer es auch werden soll. Jetzt wird es schon nicht mehr ganz so einfach. Wie soll ich ein Konzept visualisieren? Manche sind etwas schneller, bei manchen dauert es ein bisschen. Ist jetzt alles noch auf der gleichen Seite, ja. Ich sehe noch einige zeichnen oder malen. Sollte nicht zu komplex sein, ihr müsst es gleich nochmal machen. Und ja, das war Absicht. So, wenn ihr was gefunden habt, dreht ihr jetzt den Zettel um und nehmt einen Aspekt von den 3 Dingen, die wir vorhin genannt haben. Wir nehmen den Titel, wir nehmen das Bild und wir nehmen eines der Worte, ein oder 2 der Worte, die ihr gefunden habt. Und die arrangiert ihr auf eurem Blatt. Genau, ihr arrangiert die 3 Aspekte. Ihr arrangiert den Titel, den ihr ganz am Anfang genommen habt. Ihr nehmt eure Zeichnung und ihr nehmt die Beschreibung.
Auf der ganzen Seite, oder?
Genau, und verteilt das auf der gesamten Seite, so wie ihr es für am ästhetischsten haltet. Und wer das Ganze fertig hat, kann gerne das Ganze nach vorne bringen und hier einmal an die Wand pinnen. Es muss nichts Perfektes sein, es soll nur grundsätzlich einigermaßen darstellen können, was ihr zeigen wollt. Ja, perfekte wird das eh alles nicht. Ich hoffe, ich habe genug Pinnnadeln.
Die Vorderseite und die Rückseite?
Die Seite mit dem Endkonstrukt. So, ich glaube, wenn ihr noch nicht fertig seid, ist das nicht schlimm. Einfach zwischenzeitlich noch dazuhängen und weiter überlegen. Ich mache einfach mal weiter. Das, was wir jetzt hier hauptsächlich sehen, ist eigentlich, dass wir das Grundkonzept eines jeden Plakats, eines jeden Designs schon visualisiert haben. Wir haben das gefunden, was es eigentlich ausmachen soll. Wir haben das Bild, das für sich selbst spricht, das Bild, das praktisch die Aussagen für uns darstellt, die wir in dieser Sache besonders gut finden. Und genau das wollen wir praktisch für alle Sachen finden. Wir wollen einen Punkt finden, an dem wir, auch wenn es nur die Werbung für irgendwen anders ist, den Punkt finden, an dem wir das beworbene Mittel für das halten, was wir selbst praktisch an etwas schätzen. Wir wollen diesen Aspekt finden und wir wollen diesen Aspekt zu einem Punkt machen, der selbst einen Wert für uns hat, einen Wert für den Menschen, der es sieht, hat. Und was wir jetzt hier haben, ist eine große Menge an wilden Ideen. Steigen wir also nochmal in den richtigen Vortrag ein. Was verbindet ihr mit Grafikdesign? Und das könnt ihr jetzt einfach alles reinrufen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr damit verbindet. Gerne auch alle gleichzeitig.
Sichtbaren Bierschaum.
Informationsweitergabe.
Ästhetik. Symmetrie.
Orange in Kontrast.
Alles auf jeden Fall. Alles auf jeden Fall. Alles auf jeden Fall. Alles Punkte, die etwas damit zu tun haben. Und was ich eigentlich hervorrufen wollte, war ein großer Zusammenruf von vielen verschiedenen Aspekten, die man alle für sich selbst nicht einzeln verstehen kann. Hat jetzt nicht ganz so geklappt, aber was genau das macht nämlich so etwas aus. Und zwar eine komplette Struktur, ein kompletter Zusammenwurf von verschiedensten Ideen, an denen am Ende nur die wenigsten von übrig bleiben. Und das Ganze muss gesiebt werden. Und dadurch stellt sich die Frage, was macht ein Poster effektiv? Da gibt es 5 relativ wichtige Aspekte. Es ist die Idee hinter dem gesamten Konstrukt. Es ist die Abbildung, wie ihr sie hier teilweise selbst gezeichnet habt, wie zum Beispiel eine Gitarre oder auf dem Harry Potter Bild die Todesser oder die, was haben wir noch Schönes? Den fallenden Wal aus Per Anhalt durch die Galaxis.
Das ist die falsche Seite, ich will die andere Seite haben.
Das Ganze wird später auch noch in den Vortrag eingebaut. Nee, aber was macht ein Poster effektiv? Die Idee, die Abbildung, die Schrift, der Aspekt, der schriftliche Aspekt, den ihr dort in euren Worten eingefasst habt, die Perspektive und der Nutzen. Und wir nehmen das Ganze mal an einem relativ populären Beispiel, an einem etwas älteren Beispiel, an einem der schönsten Plakate der Filmgeschichte, wie ich es sagen würde. Das Plakat von Vertigo von Alfred Hitchcock. Und was man hier in diesem Plakat wunderschön sehen kann, ist, dieses Bild arbeitet hauptsächlich mit der Perspektive. Mit der Perspektive auf diese 2 Personen und arbeitet mit dem Wort selbst, Vertigo. Vertigo, das Gefühl des Schwindels, das Gefühl des Fallens, das Gefühl des generellen Unwohlseins. Und Vertigo wird hier dargestellt durch diese Spirale. Diese Spirale ist, obwohl dieses Plakat komplett zweidimensional da ist, fähig, praktisch eine Tiefe in dieses ganze Bild zu bringen. Wir haben die Idee. Wir haben die Idee des Gefühls des Schwindels. Wir haben die Abbildung selbst, die Spirale. Die Spirale schafft die Tiefe, die Personen in der Mitte Und wir sehen die Farben. Die Farben, es arbeitet mit drei Farben, mit Weiß, mit Schwarz und mit Rot. Und generell sind das schon genug Farben, um ein jedes Plakat lebendig zu machen. Dieses Bild hat einen klaren Nutzen, es bewirbt den Film und es irritiert den Betrachter, weil es keine klare Perspektive schafft. Dieses Plakat ist besonders interessant, weil es sich in jeder Form, die man betrachtet, immer wieder anders darstellen kann. Wenn wir das Ganze auf ein Beispiel bringen wollen, was hier auf dem Campus teilweise gesehen wurde, hätten wir auch das Campus Open Air Poster von letztem Jahr. Was sehen wir hier? Wir sehen wieder eine klare Strukturierung und eine klare Begrenzung der Farben. Wir haben vier relativ starke Farben. Wir haben das Blau, wir haben das Schwarz, wir haben das Weiß und wir haben das Orange. Und wenn man das Ganze überanalysiert und nicht so analysiert, wie man es praktisch beim Entwicklungsprozess selbst sieht, sieht man, die Farbe ist mittig strukturiert. Das Orange findet man nur in der Mitte. Wenn man den Logo-Friedhof unten ausblendet, hat man immer noch ein Plakat, das eindeutig ein Blickfeld auf die Mitte schafft. Ein Blickfeld auf die Mitte und gleichzeitig ein Blick auf das Vorne im Plakat. Das Vorne im Plakat, das praktisch dadurch geschaffen wird, dass der Hintergrund praktisch nach hinten geschoben wird, dass man immer weiter nach hinten kommt, bis man im Hintergrund leicht die Lübecker Silhouette sehen kann. Wenn man das nochmal aufschlüsselt, die Idee zu dem Zeitpunkt war Meeresgrund. Die Idee kommt am Ende im Plakat nicht mehr rüber, aber die Idee ist nur wichtig für den Anfang. Genauso wie die einzelnen Zeichnungen hier nur für den Anfang wichtig sind. Nur damit, um praktisch die Angst, wie man es teilweise nennt, vor dem leeren Blatt Papier zu nehmen. Die Angst vor dem leeren Blatt Papier, das unbeschrieben ist und was irgendwann ein Plakat werden soll. Dafür die kleine Übung, 5 Aspekte, ein Aspekt, kein Aspekt. Und wenn man am Ende eine Idee hat, die das Ganze darstellen soll, muss sie am Ende auch nicht unbedingt sichtbar sein. Wenn sie sichtbar ist, genauso gut. Aber die Idee ist nur der Anfang, um das Ganze zu einem Endprojekt zu bringen. Und damit schafft man durch die Grundstruktur, durch die Meeresgrundstruktur, die Tiefe. Die Tiefe, die nach hinten führt, bis zur Silhouette, wie genannt. Und man hat wiederum die klare Strukturierung auf die Mitte, die klare Strukturierung des Schwarzen und des Orangenen, das nicht genau dargestellt wird, wie das Weiße, wie die einzelnen Bands im oberen Teil, die praktisch den Blick nicht nach oben lenken, sondern auf die dunklere Schicht wie ein schwarzes Loch in die Mitte zieht. In diesem Fall ist auch ein klarer Nutzen dieses Plakats das Sponsoring, was dargestellt wird durch die verschiedenen Logos unten, was eigentlich der Grauen eines jeden Designers ist, aber praktisch zwanghaft mitverwendet werden muss und damit praktisch eine Struktur bildet und unten darstellt, wie es aussieht. Die Frage, wie entsteht eine Idee? Wie entsteht diese Idee? Wenn wir uns überlegen, wir wollen ein Musikalbum, wir wollen ein Instrument, wir wollen einen Ton darstellen, wie zum Beispiel für ein Orchester. Und wir wollen eine Veranstaltung selbst darstellen. Und wie machen wir das? Wir versuchen, das, was wir darstellen wollen, durch ein komplett anderes Medium darzustellen. Wir nehmen zum Beispiel ein Album, ein Konzeptalbum von irgendeiner Band und überlegen uns, wie können wir visualisieren, was diese Musik aussagt. Wir können keine Emotionen auf das Plakat schreiben, das wäre stumpf. Wir können keine Noten aufs Plakat schreiben, weil entweder können die Leute keine Noten lesen oder Noten sind völlig überbenutzt. Also suchen wir uns eine andere Idee, um Noten darzustellen. Eine andere Idee, um Musik darzustellen. Und dementsprechend gibt es so viele Ideen, wie man Musik visualisieren kann. Durch Wellen, durch Boxen, durch verschiedenste Arten von Musikkörpern oder durch die Instrumente selbst. Die Instrumente selbst, die praktisch die Punkte sind, die die Musik am Ende einbringen. Und das stellt für uns am Ende das Bild dar, was auf das Plakat gehört. Wie symbolisiere ich das Gefühl von Schwindel oder ein Festival? Wir symbolisieren es durch, im Fall des Festivals, des Logos selbst. In diesem Fall sollte es ein Anfang in Richtung einer Markenbildung werden, deshalb stand das Logo im Mittelpunkt. Bei Vertigo das Gefühl von Schwindel durch die Bildaspekte, durch die praktisch psychologischen Störungen des Gehirns, die durch diese Spirale ausgelöst werden. Musik, Es gibt so viele Alben, die Wellen, Ausbreitung von Schall auf ihren Albumcovern haben. Oder wie stellt man eine Diskussion dar? Eine Diskussion, einen Unterschied von Meinungen, einen Unterschied von verschiedenen Parteien oder Ähnlichem. Als Beispiel das Plakat für die Landtagswahlen. In diesem Fall war das Plakat eine Besonderheit, weil dieses Plakat zwei Veranstaltungen gleichzeitig darstellen sollte. Daher die klare Trennung in der Mitte des Plakats, ohne eine Trennung im Konzept selbst zu haben. Wie stellt man Diskussionen dar? Wir stellen Diskussionen dar durch Trennung und durch farbliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien in diesem Fall. Farben, Parteien bilden sich ihr eigenes Corporate Design aus, Parteien bilden ihre eigenen Farben aus und stellen sich dementsprechend dar. Wohingegen das Konzept des unteren Teils praktisch das Schwarz-Weiß-Sehen des Rechtspopulismus ist. In diesem Fall ist das Ganze ein Übergang und spielt mit den Kontrasten zwischen den einzelnen Sachen. Gleichzeitig, dazu komme ich später nochmal, eine Art Negative Space Logo, in dem ein Negativ aus dem jeweiligen anderen Logo zur Designbildung weitergeführt wird. Wenn wir jetzt unsere Idee haben, müssen wir das Ganze noch layouten. Wenn wir die Ideenfindung gefunden haben, haben wir 5 wichtige Aspekte, bei denen, auf die wir achten müssen. Wir haben Größe und Proportion, wir haben Wiederholung, Gegensätze, Abstände und Nähe und Ausrichtung. Alles, was daraus entsteht, ist der Umgang mit dem Leerraum, den wir auf dem weißen Blatt vor uns haben. Und der Umgang mit dem Leerraum, den wir füllen wollen, den wir aber gleichzeitig auch nutzen wollen. Wir wollen diesen Leerraum nicht nutzen, indem wir ihn mit Dingen zukleistern, was wir später noch sehen werden. Wir wollen Freiraum lassen. Größe und Proportion. Bei Größe und Proportion geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir Dinge interessant machen können, indem wir sie aus anderen Winkeln zeigen. Wie vorhin schon bei der Perspektive genannt, können wir Dinge besonders nah und besonders fern darstellen und praktisch den äußeren Teil, der daran nicht zu sehen ist, interessanter wirken lassen. Alles, was wir nicht sehen, möchte der Mensch trotzdem gefunden haben. Wo ist Waldo? Er ist nicht gefunden worden. Wo ist Walter? Naja. Und er ist auf dem Bild nicht zu sehen und gleichzeitig suchen die Leute ihn. Das Gleiche bei Makroaufnahmen. Wir suchen etwas, was drumherum ist. Beispiele dazu unter anderem E.T. Jeder von uns wird wahrscheinlich wissen, wie E.T. aussieht, aber selbst wenn wir es nicht wüssten, würde es trotzdem dazu führen, dass man sich überlegt, wie sieht der Rest dieses Aliens aus? Oben auf dem Fahrrad nicht zu sehen, aber zu erahnen. Und alles, was wir nicht sehen können, ist ein Rätsel. Somit sind Nahaufnahmen und die Größen und Proportionen von einzelnen Aspekten auf dem Plakat besonders wichtig. American Beauty, auch eine Nahaufnahme, eine klare Aufnahme, wer ist diese Person, was spielt sie für eine Rolle und warum dieser Ausschnitt des Menschen. Wiederholung. Wiederholung heißt nicht nur, den Bildaspekt selbst zu wiederholen. Wiederholung heißt nicht nur zu wiederholen, welche Aspekt, heißt nicht nur zu wiederholen, na, jetzt gerade. Wiederholung heißt nicht nur, dass wir das gleiche Bild andauernd und immer wieder dargestellt haben, was auch ein wichtiger Aspekt sein kann, wie zum Beispiel in vielen Aspekten der Pop-Art-Kunst. Nein, Wiederholung heißt auch, dass wir bestimmte Aspekte auf dem Plakat immer wieder nutzen, zum Beispiel Schriftarten nicht ändern, zum Beispiel Farben weiterhin nutzen und in unserem eigenen geschaffenen Konzept bleiben. Wenn wir das Ganze auch auf Flyer und auf andere Plakate oder auf andere Aspekte dieser gleichen Veranstaltung oder der gleichen Marke oder dem gleichen Festival übertragen, haben wir am Ende eine Markenbildung geschaffen. Indem wir immer und immer wieder das Gleiche machen, schaffen wir eine Wiedererkennung. Das Gleiche einmal kurz dargestellt auf zum Beispiel dem Plakat des Sommerfests letzten Jahres. Die gleiche Schriftart durchgängig verwendet, die gleiche Struktur für die einzelnen Hintergrundbilder, auch wenn es andere Marken praktisch darstellen könnte. Bock auf Wahl, unten rechts, eigentlich das Logo der studentischen universitären Wahlen. Aber hier im rauen und etwas anders strukturierten Bereich des Hintergrundes dargestellt. Schriftarten gleichbleibend und das Ganze eine klare ein klarer Blickpunkt nach oben auf die klare, klare Gestaltung des weißen, sagen wir, Klotzes am oberen Ende. Also ein klarer Blick nach oben. Oder Wiederholung, ganz klar, die klassischen Tomatensuppenbilder von Andy Warhol. In der Pop-Art sehr häufig verwendet, immer wieder Wiederholung. Und auch das kann ein klarer Aspekt oder ein wichtiger Aspekt für Posterdesign sein. Gegensätze. Man kann alles spiegeln oder invertieren, habe ich hier aufgeschrieben. Und damit schafft man Kontraste. Man nimmt das gleiche Plakat und invertiert es. Und plötzlich hat man gegensätzliche Farben, komplett unterschiedliche Ideen und kann aus der gleichen Idee eine weitere schaffen. Invertieren wir das Logo des Campus Open Air und plötzlich haben wir ein komplett anderes Logo. Oder wir tauschen einfach nur die Farben und schaffen Gegensätze. Und schaffen Gegensätze wie zum Beispiel aus Schwarz und Weiß, womit so gut wie alle Negative Space Logos arbeiten. Wenn wir Farben und Bildaspekte ändern, schaffen wir dadurch nicht nur einen parodistischen Wert, indem wir praktisch die Tatsache des Plakates selbst ändern. Oder wie hier oben einen Gegensatz schaffen, wie oben in rechts in dem Logo der Designgrundlagen, das Einbahnstraßenschild mit dem Pfeil in die andere Richtung. Auch hier schaffen wir einen Gegensatz in einem Logo selbst, der praktisch das Auge direkt wieder auf etwas lenkt, was nicht sein kann und was nicht sein sollte. Bei Schrift schafft das Ganze zusätzlich noch Lesbarkeit. Das Ganze relativ schön dargestellt in einem Programm, was ich relativ häufig benutze, beziehungsweise einem Online-Tool namens Paleton. Dort sucht man sich praktisch eine Farbe aus, wie hier zum Beispiel die Farbe der Metanook, das sogenannte Irish Green, und die dazu passenden triadischen Komplementärfarben. Das Lila und das Gelb, was in diesem Fall nicht genutzt wurde, weil auf Weiß nicht besonders lesbar, aber dieses Lila als sehr schöner Gegensatz zum Irish Green selbst und unter anderem auch im Wappen von Dublin selbst zu sehen. Also ein wunderbarer Gegensatz, den man wunderbar lesen kann, auch wenn ein gesamter Bereich praktisch grün dargestellt wird, trotzdem auf dem Lila zu bleiben. Kontraste auf Plakaten können zum Beispiel so aussehen. Ganz links ein wunderbares Negative Space Logo, das sowohl mit dem Aspekt der Gabel als auch der Weinflaschen arbeitet und damit einen negativen Wert schafft und trotzdem auf beiden Farben ein Logo darstellen kann. Auch wunderbar zu sehen auf dem Scarface Poster. Negative Space Logos, könnt ihr euch mal angucken, sind, wenn man die googelt, da findet man wunderbare Sachen, wunderbare Konzepte, wo man gleichzeitig mehrere Bilder in einem sehen kann. Abstand und Nähe. Abstand und Nähe heißt eigentlich nur, dass wir Dinge, die thematisch zusammengehören, auch zusammen darstellen. Niemand würde sich überlegen, bei zum Beispiel einem Kuchenrezept die Zutaten überall auf dem Blatt zu verteilen oder die Zutaten mitten im Text irgendwo hinzusetzen und dann zu unterstreichen, damit man sie im Text besser sehen kann. Nein, Zutaten gehören zusammen. Und wenn man sich das so vorstellt, ist das Gleiche auch bei einer Visitenkarte zu sehen. Bei einer Visitenkarte, die einzelnen Kontaktdaten sind zusammengesetzt, die Telefonnummern, die verschiedenen, ja praktisch Sachen, die diese Person anbietet. Thematische Nähe soll in diesem Fall durch echte Nähe dargestellt werden. Gucken wir uns das Ganze bei einer Visitenkarte an, in diesem Fall einer parodistischen von mir selbst. Hier sind die Webbereiche klar zusammengehörig in einem Kasten, die Kontaktdaten und in diesem Fall die Berufsbezeichnung. Oder das Ganze auf dem Plakat des Orchesters der Uni. In diesem Fall haben wir sogar eine klare farbliche Strukturierung und ein ziemlich markantes Poster, was relativ leicht auffällt aufgrund der strahlenden Gelbs. Aber auch hier sind die Stücke, die gespielt werden, gehören thematisch zusammen, sind thematisch strukturiert. Und direkt wieder ein Fehler, was man auf diesem Poster immer wieder sehen kann, freier Eintritt dargestellt, ist zwar da, aber auf einem so hellen Blau, dass es fast nicht lesbar ist. Schon der erste Fehler entdeckt. Aber thematisch passt alles zusammen und es ist gleichzeitig noch ordentlich orientiert. Ausrichtung. Jedes Plakat orientiert sich an unsichtbaren Linien, an Linien, die praktisch erst entstehen, wenn das Plakat fertig ist. Man kann theoretisch ein Plakat auch auf einem Karo-Papier starten und sich praktisch direkt an dieser Struktur orientieren. Aber man kann auch das Ganze praktisch natürlich entstehen lassen. Und diese Linien entstehen ziemlich einfach, wenn man darauf achtet, seine Objekte auf dem Plakat selbst auszurichten. Dabei ist nicht nur wichtig, nach links, rechts, nach oben und nach unten auf dem Plakat zu arbeiten, sondern das Ganze auch in die Tiefe zu schaffen, was wir unter anderem bei Vertigo gesehen haben, was auch auf dem jetzt wieder gezeigten Campus Open Air Plakat ist. Hier links habe ich mal die Linien, die praktisch während des Prozesses entstanden sind, mit eingezeichnet. Und man sieht, diese Linien begrenzen sowohl den Bereich der Bands als auch den Bereich der Details zur Veranstaltung selbst. Die Logos sind nicht wild aufeinander gestapelt, sondern ordentlich sortiert und in einem Gitter dargestellt, was man bei dem Logo selbst nicht sieht. Und auf der rechten Seite die Sichtlinie nach hinten, praktisch die Struktur des Plakates in die Tiefe, indem man den Meeresgrund praktisch verfolgt. Umgang mit leerem Raum. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn gleich kommt noch ein kleiner Teil, der ein bisschen mehr Spaß macht, hoffe ich. Wir wollen lernen, mit leerem Raum umzugehen. Dabei ist es wichtig, Ebenen zu schaffen und die Größe dementsprechend anzupassen. Das heißt, alle diese 5 vorhin genannten Aspekte sind wichtig, um den leeren Raum zu füllen, aber nicht zu überladen. Dabei muss ich das Auge des Betrachters leiten. Wie leite ich das Auge des Betrachters? Indem ich von groß nach klein arbeite. Indem ich einen großen Eyecatcher habe, indem ich eine kleinere Headline habe, was ich auch in diesem Fall bei den kleinen Plakaten häufig gesehen habe. Ein großes Bild, etwas kleiner der Name der Sache, des Buches, des Films und dann ganz klein die wichtigen Aspekte, die daran wichtig sind. Wir sehen das Bild, wir sehen die Überschrift, wir sehen die Details. Zusätzlich, was auch noch interessant sein kann, ist, was lässt den Betrachter das Ganze beobachten, wenn wir ein Rätsel einbauen, indem wir praktisch die Größe so groß machen, wie auf den Plakaten vorhin gesehen, dass wir wissen wollen, was ist der Rest. Oder indem wir ein Rätsel einbauen, indem wir praktisch die Leute gucken lassen und sich dann dafür interessieren, was soll das darstellen und dann möglicherweise einen auf dem Plakat dargestellten Link klicken oder ähnliches. Dabei arbeiten wir mit Schriftarten. Moment, ich habe mir hier noch eine Notiz gemacht. Was zum Beispiel auch ein Call to Action ist, ist zum Beispiel ein gekipptes Plakat. Ein Plakat mit Schrift, die möglicherweise komplett auf der Seite liegt oder leicht gedreht ist, sodass der Betrachter praktisch den Kopf drehen muss, um das Plakat selbst zu sehen. Oder was jetzt im Lübecker Bürgermeisterwahlkampf auch vorhanden war, ein Plakat, in dem Jan Lindenau praktisch vor einem umgedrehten Holstentor stand. Obwohl die Schrift richtig rum war, standen viele Leute vor diesem Plakat und guckten sich das Plakat auf der anderen Seite an, weil dieser Blick einfach nicht zu erwarten war. Und jede Sekunde, die der Betrachter dadurch verschwendet, auf das Plakat zu gucken, umso länger trägt es sich dem Betrachter ein. Schriftarten. Bei Schriftarten ist weniger immer mehr. Das heißt, wir wollen keine zu übertriebene, keine zu detaillierte, keine zu überdesignte Schriftart nehmen. Wir wollen auch nicht zu viele Schriften nehmen. Wenn wir 2 Schriftarten haben, haben wir meistens schon mehr als genug. Wir können mit Fett, mit Kursiv arbeiten und können praktisch das Plakat dadurch stärker zum Leben erwecken. Wir verwenden dafür eine leicht lesbare Schrift. Da habe ich gleich noch wunderbare Beispiele. Was zum Beispiel relativ schwierig zu lesen ist, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, sind Bandlogos. Ich meine, es sieht sehr schick aus, vielleicht auch auf einem Albumcover oder ähnliches. Aber wenn man diese ganzen Plakate, wenn man diese Darstellung dieser Bandplakate sieht, denkt man sich nicht, oh, das ist wunderbar lesbar. Es hat wunderbare Kontraste, es ist ein wenig zu voll, aber sonst ist es auch gar nicht zu schlecht. Aber es ist nicht lesbar und das ist der wichtige Aspekt. Schriftarten haben einige Eigenschaften, unter anderem Serifen. Hier als Fließtext dargestellt, denn Serifenschriften eignen sich sehr gut dafür, längere Texte lange zu lesen. Serifen empfinden praktisch das Gefühl der Schreibschrift ein wenig nach und lassen den Geist praktisch leichter über die Worte fließen. Beispiel dafür ist Times New Roman, was viele Leute kennen. Für Plakate aber relativ unpraktisch. Für Plakate nutzen wir am besten serifenlose Schriften. Serifenlose Schriften sind besonders ausdrucksstark, sind besonders kräftig, sind besonders gut darzustellen. Das sind eigentlich unsere Go-To-Schriftarten. Hier in dem Fall einer meiner Lieblingsschriftarten in Futura. Ist eine serifenlose Schriftart, die man praktisch für alle möglichen Titel darstellen kann. Die ist besonders stark, die ist besonders kräftig, die ist besonders klar. Keine unnötigen Verschönerungen. Wir können das Ganze in Kursiv nutzen, aber das Ganze wird sehr unleserlich. Das Ganze wird unleserlich und ist ab und zu einigermaßen schön, um praktisch kleine Highlights darzustellen, aber nicht unser Go-To. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen.
Wenn ich die Schrift mag.
Was? Du hast es verpasst, Albert. Wichtig noch, Großbuchstaben werden um einiges langsamer verarbeitet als Schrift mit Groß- und Kleinbuchstaben. Nur Großbuchstaben ist in dem Fall kein Mittel, das wir nutzen sollten, sondern eher für Notfälle in einzelnen Kleinigkeiten, in kurzen Worten maximal verwendbar. Letzter und wichtigster Aspekt, habt Spaß mit eurem Plakat. Habt Spaß mit dem, was ihr darauf darstellen wollt. Hinterlasst ein Rätsel, erzeugt Neugier, spielt mit den Perspektiven, verwirrt den Betrachter so lange, dass er praktisch den Blick nicht vom Plakat nehmen kann. Greife auf Sachen zurück, die alle Leute kennen, greife auf Kunst zurück. Wieso gibt es so viele Leute, die vorher Kunstgeschichte studiert haben, die sich dann mit Design beschäftigen? Weil diese Leute besonders viele Ideen gefunden haben, die man weiterverwenden kann. Und minimalistisch und parodistisch sein. Dazu ein paar kleine Beispiele. Hier hatte der Ersteller eindeutig sehr viel Spaß damit, mit einem Aspekt zu arbeiten, der eigentlich zwanghaft auf, in diesem Fall, eine Milch und einem Saftkarton vorhanden ist. Aber durch den Fakt, dass man einen Barcode verwenden muss, lassen sich die meisten nicht ablenken, sondern verwenden den Barcode für das, was sie am Ende darstellen wollen. Was sich wunderbar als Hintergrund oder als Grundidee eignet, vor allem weil es besonders gut gerastert ist, ist ein Standard Mondrian. Piet Mondrian, der hauptsächlich solche Darstellungen gemacht hat. Gehen wir zu zwei Postern mit Leonardo DiCaprio über. Ist zufällig entstanden, aber die beiden Plakate habe ich gefunden, weil sie wunderbar darstellen, wie man das Gleiche symbolisieren kann, indem man minimalistisch ist. Die Plakate haben zeigen die gleiche Darstellung, zum Beispiel bei dem Inception-Bild, die gleiche Stadt, die gleiche übergeschlagene Stadt, aber minimalistisch und nicht so überladen. Das führt direkt zu einem Blick, was passiert dort. Und das sind praktisch die Go-To-Plakate für die eigene Plakatgestaltung, denn was hier entsteht, kann keiner in kurzer Zeit nachstellen. Außerdem ist es teilweise nicht so schön und wir haben die ganzen Namensfriedhöfe unten drunter. Anderes Beispiel, unter anderem auch auf dem Campus gesehen, Kunst wieder nutzen, die Leuten in Erinnerung bringen und in diesem Fall mit Popkultur verbinden. Eine Sache, die man noch mitgeben sollte, die Betrachter lesen das Bild. Die Betrachter gucken sich das Plakat an und versuchen eine Bedeutung im Bild selbst zu finden. Wir suchen eine Bedeutung in den dargestellten Fakten. Wir suchen eine Bedeutung in den Bildern. Und wenn das interessant genug ist, dann wird die Schrift gelesen. So, jetzt spielen wir Bingo. Ich hoffe, jeder hat einen Stift. Ich verteile euch mal ein paar Zettel. Jeder einen Zettel? Am besten einmal ein bisschen drauf gucken. Und dann zeige ich euch gleich zwei Plakate. Sucht euch am besten eins davon aus. Die werde ich euch gleich zeigen. Und füllt das Bingo aus. So, wenn ihr vier nebeneinander habt, mir reichen in diesem Fall vier, könnt ihr Bingo ausrufen und euer jeweiliges euren jeweiligen Zettel zum jeweiligen Plakat hängen. Das Plakat habe ich hier auf der Rückseite gleich. Wenn ihr dann hier vorne seid, sucht euch am besten einen der furchtbarsten Aspekte darauf aus, schreibt das kurz mit dem Edding unten drunter und markiert das Ganze mit einem kleinen Band an dem jeweiligen Zettel. Ich komme gleich dazu, falls es... Ja, so. Sucht euch, am besten teilen wir einmal hier so in der Mitte, einmal hier durch oder so, ist mir relativ egal, einfach nur so ungefähr. Und die eine Seite sucht sich das Plakat auf der rechten Seite, die andere auf der linken Seite aus. Und genau, einfach und im Notfall, wenn ihr wollt. Also, schauen wir uns die beiden wunderbarsten Plakate an, die ich finden konnte.
Also du machst das jetzt ein bisschen einfach.
Sind das insgesamte Plakate oder ist das schlechte
Beispiel?
Ich hab ein
Mikro. Wir haben vier reichen mir. So, dann einmal hier aufhängen. Und such dir mal einen Aspekt aus, den du besonders furchtbar findest, an einem der Plakate und schreib es dazu. Unten drunter auf dem Zettel. Und dann einfach mit so einem roten Faden von Plakat bis zum Poster sind. Und sobald ihr, und wenn ihr keinen Bingo habt, heißt das, das sind gute Plakate.
Bingo. Weil du wolltest den.
Ja, aber es gibt.
Leserichtung Twister ist doch eindeutig.
Ja, aber es ist doch nur eine Schriftart, oder nicht?
Infostände und gemeinsam sind wir stark, sind doch nicht gleich.
Das ist aber die gleiche Schriftart, nur die eine ist nach unten gezogen. Jetzt
ja, das zählt Richter, nicht, das sieht furchtbar aus. Das zählt als verschiedene Schriftart.
Also ich komme ziemlich häufig auf drei.
Also wir sehen schon, die eine Seite ist eindeutig einfacher. Ja, das Twister ist doch schief.
Ja. Es sind nicht mehr als drei Schriftarten, das kannst du nicht erzählen. Nein, ja,
natürlich.
Eine ein bisschen verzerrte Schriftart ist trotzdem die gleiche Schriftart. Nein. Natürlich, es sieht zwar scheiße aus, aber es ist keine andere
Schriftart. Doch, das sind andere Schriftarten. Guck dir mal die E-Punkte an, das ist die Punkte eigentlich mit den E-Punkten und Rot.
Nein, das ist verwechselt.
Bei Infostände und gemeint haben wir stark.
Das ist Times New Roman.
Aber sie sind nicht mehr als drei.
Da ich nicht damit gerechnet habe, dass so viele Leute da sind, sind jetzt auch keine Bingos mehr da. Ich wollte eigentlich noch selbstkritisch sein. Und euch das Ganze am Nook-Plakat Bingo spielen lassen. Aber ich vermute, das lassen wir jetzt mal. Und da wir eh schon über der Zeit sind, beenden wir das Ganze hier.